Jahresendrallye-Stimmung in den Märkten. Der S&P 500 aktuell auf Höchststand. Und das Ganze lässt natürlich hoffen auf ein positives Jahr 2026. Ob es tatsächlich so kommt und worauf wir achten sollten, wenn es um das kommende Jahr geht, das werden wir jetzt besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur Marktwoche. Heute am 29.12.2025. Weihnachten ist schon wieder um. Lange haben wir drauf gewartet, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich hoffe natürlich, Sie hatten ganz angenehme, wunderbare, friedliche, entspannende Tage im Kreise Ihrer Lieben. Ja, und natürlich auch eine wunderbare Weihnachtszeit. Und ja, jetzt geht's so langsam auf den Jahreswechsel zu, wobei langsam da deutlich untertrieben ist. Ja, 3 Tage haben wir noch, 2,5 Börsentage warten noch auf uns. Der S&P 500 ist auf Rekordstand, also das haben wir auch schon. Das heißt, ja, natürlich, tatsächlich gibt es diese Jahresendrallye, tatsächlich gab es offensichtlich auch die Weihnachtsrallye. In welchem Umfang das dann tatsächlich noch stattfindet, das ist natürlich immer eine andere Frage und wir werden nachher nochmal auf die Charts schauen, um dann auch zu sehen, dass wir doch schon recht weit fortgeschritten sind. Aber ich wage schon mal so weit aus dem Fenster, 7.000 Punkte sollten jetzt keine Überraschung sein und damit durchaus können wir das Jahr 2025 als Rekordjahr auch abhaken. Ja, es geht idealerweise weiter in das neue Jahr, in das kommende Jahr. So war es bislang jedenfalls und hoffe mal, dass es auch weiterhin so geht. Und damit ist natürlich auch die Frage, ja, was könnte uns denn da erwarten? Ich kann es Ihnen offen sagen, ich weiß es auch nicht, ja, zum Glück. Denn auf der einen Seite, wenn ich wirklich alles wüsste, was die Zukunft bringt, würde ich entweder dem Wahnsinn verfallen oder mich im Müßiggang umtun. Beides will ich nicht und glaube ich, keiner will das. Dementsprechend ist es schon ganz gut, dass wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt, was die Zukunft bringt. Dann wären wir nämlich entweder super motiviert oder super unmotiviert, weil wir wissen, es hat eh keinen Zweck. Ja, und dementsprechend würden wir nicht unser Glück versuchen. Also das war so die philosophische Betrachtung dabei. Ich habe natürlich ein paar Gedanken gemacht darüber, was so auf uns zukommen könnte. Wir hatten ja schon bei Fast & Forex darüber gesprochen, was das Ganze so auch für Zinsen, für den US-Dollar, Gold, Krypto bedeutet und damit natürlich auch für die anderen Währungen. Und dementsprechend ist jetzt mal so der Blick aus dem anderen Winkel in die Märkte, nämlich auf die Aktienmärkte, auf die Indizes. Und natürlich spielt hier das gesamte geopolitische Umfeld die entscheidende Rolle. Also schauen wir mal direkt rein, was wir so auf dem Zettel haben, was uns so erwarten könnte, zumindest mal so aus meiner Sicht, aber auch aus meiner Recherche. Also, gehen wir mal rein. Im Endeffekt, 2026 könnte man fast schon so als Übergangsjahr bezeichnen. Warum? Weil wir von, einem eher kriegerischen Zustand, muss ich nicht weiter vertiefen, Russland fällt in die Ukraine ein, das ist mittlerweile fast schon Dauerzustand, ist ja schon ein paar Jahre alt. Wir hatten Spannung im Nahen Osten, im Mittleren Osten, rund um Israel. Es geht so langsam jetzt mal in die Richtung Asien, Europa, Russland, Deutschland, Russland. Wir werden sehen, aber es zeigte sich ab, dass sich so ein bisschen das Ganze verschiebt. Aber aus meiner Sicht, es gibt zumindest die Chance, dass sich zumindest das in Europa beruhigt, aber der Blick könnte in Richtung Asien gehen. Das ist zumindest mal so die Wahrnehmung, die ich habe. Werde ich auch gleich noch weiter vertiefen. Deshalb so ein bisschen so ein Übergangsjahr. Es verschieben sich auch Strukturen aus meiner Sicht. Jetzt nicht abrupt, aber doch immer stärker und auch immer sichtbarer. Das heißt, Machtverschiebungen werden auch deutlich sichtbarer. Das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Es geht nicht nur um Einzelevents, sondern es geht eben tatsächlich um vielleicht neue Bündnisse. Da werden wir auch gleich weiter besprechen. Kapitalflüsse sind nach wie vor wichtiger als Schlagzeilen. Schlagzeilen natürlich können einfach den Moment beeinflussen. Das kann mal einen heftigen Spike nach oben oder nach unten geben. Aber die Kapitalflüsse, die sind ja eher mittel- bis langfristig und das müssen wir natürlich auch beachten. Und der Fokus hier natürlich auf die Indizes. Wir haben Schlüsselaktien, die wir uns anschauen können. Ich habe Ihnen da mal welche rausgewählt, die eben auch zu den Szenarien passen. Natürlich, es geht um Szenarien. Ne? Es sind keine Prognosen, woher soll ich es wissen? Aber am Ende, die Szenarien geben uns so einen Einblick darauf, worauf wir achten müssen. Und das meine ich wirklich ernst, für das kommende Jahr, wahrscheinlich auch darüber hinaus, was sich momentan eben einfach so tut. Also das ist so die Idee. Gucken wir mal, was wir hier an der Stelle dann haben. Drei Szenarien habe ich mir mal so rausgesucht, die wir auch schon kennen, zumindest teilweise. Szenario A ist der altbekannte Russland, Ukraine, Ukraine, Russland, der Krieg, ich nenne es nicht mehr Konflikt, es ist ein Krieg mit vielen, vielen, vielen bedauernswerten Toten, mit vielen Schicksalen, mit viel Zerstörung und im Endeffekt, ja, wem hilft's? Wie immer, niemanden. Ja, was könnte uns hier erwarten im Szenario A? Ich gehe davon aus, und es zeigte sich auch schon ab, wahrscheinlich sehen Sie es ähnlich, dass wir im Jahr 2026 zu einem Kompromiss kommen. Nennen wir es mal einen Frieden, wie auch immer der dann definiert sein mag. Wer auch immer ein bisschen was gibt, ein bisschen was bekommt, ein bisschen oder viel, ja, das wird sich dann zeigen. Aber ich gehe davon aus, dass sich hier der Krieg dem Ende nähert und dass wir dann über den Wiederaufbau sprechen der Ukraine. Und das wiederum hat natürlich gravierende Auswirkungen auf gewisse Branchen. Sie können sich schon vorstellen, welche. Wir hatten auch schon mal ganz kurz vor geraumer Zeit darüber gesprochen und dementsprechend wäre das ein Szenario, das wir gleich auch noch ein bisschen weiter angucken, aber auf das wir uns dann hier schon mal vielleicht sogar zum Jahresanfang konzentrieren können. Zweites Szenario aus der Region, wo ich gerade bin, nämlich Asien, Südostasien, ist China, Taiwan, Japan und irgendwie dann auch noch die USA mit da drin. Hier kann, und ich sage nicht muss, kann über den Konflikt China-Taiwan, ja, wo eben einfach schon ein jahrzehntelanger Konflikt herrscht, weil China ja eigentlich Taiwan für sich beansprucht, Taiwan aber offensichtlich etwas dagegen hat. Und ich war vor 2 Jahren, war ich in Taipei, ich war in Taiwan und ich habe mir Bürgerkriegs- oder das Kriegsmuseum angeguckt, ja, das Unabhängigkeitsmuseum. Und was mich besonders berührt hat in Taiwan, war die Blutflagge, die tatsächlich mit dem Blut der Kämpfer unterschrieben wurde, die gegen die Chinesen, gegen den Kommunismus gekämpft haben. Die kann man da anschauen. Sehr beeindruckend. Beeindruckend vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass es ganz deutlich macht, dass in Taiwan definitiv nicht die Stimmung pro China ist, sondern die Unabhängigkeit, die weitere Unabhängigkeit natürlich dann im Fokus ist. Also das einfach mal so dazu gesagt, das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr bemerkenswert. Sie meinen das wirklich ernst, zumindest bislang. Dann kommt Japan ins Spiel. China und Japan momentan sind ja irgendwie so ein bisschen im Clinch. Das ist jetzt nicht wirklich gravierend. Ja, die Touristen sagen, reisen nach Japan ab. Aber es kann natürlich sehr, sehr schnell sich drehen. Und zwar geht es da schon so ein bisschen um Taiwan. Also das ist so die Situation. Und dann können wir uns halt überlegen, wenn es über Taiwan geht, aber das war tief vielleicht nochmal, da sind die Amerikaner sicherlich von Okinawa auch nicht wirklich weit entfernt. Also das ist die Situation. Und Szenario C, Europa sitzt eigentlich zwischen den Stühlen, zwischen den Blöcken. Wir haben politische Schwäche auf der einen Seite. Ja, wir kommen irgendwie hier nicht wirklich weiter. In Europa, es ist ein gewisser Stillstand, der sich natürlich dementsprechend wirtschaftlich abzeichnet. Also, und das ist eben einfach die Schwäche. Tja, und worum geht es dann dementsprechend in den Börsen? Natürlich um Wahrscheinlichkeiten, nicht darum, was wirklich geschieht, denn ja, Sie wissen das, buy the rumors, sell the news. Es geht um die Wahrscheinlichkeiten und da gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Also hier jetzt mal das Szenario A, der Ukraine-Kompromiss und der Wiederaufbau. Am Ende, es wird keinen Sieger geben, es wird ja keinen Verlierer geben, ist vielleicht auch ein bisschen falsch, aber alle sind Verlierer in dem Szenario, nämlich alle die, die hier leben, ihr Hab und Gut und ihre Heimat gelassen haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, Krieg hilft da niemandem. Und dementsprechend kein Sieger, viele Verlierer, aber ich rede mal von politischer Seite. Beide werden sich irgendwie einigen und es wird dann irgendwie weitergehen. Wie auch immer das aussehen mag, ich gehe davon aus, dass die Ukraine weiterhin souverän ist. Ich persönlich gehe davon aus, dass es Gebietsabtretung geben wird. Das wird sich sicherlich nicht vermeiden lassen, aus meiner Sicht, in welchem Umfang. Auch das wird sich zeigen. Dementsprechend ist das dann der Preis, der gezahlt wird. Ob Putin dann dementsprechend der Sieger ist, ich will es nicht definieren, aber Fakt ist, im Endeffekt eine Tragik und ein Drama, das am Ende wirklich definitiv keiner braucht. Nichtsdestotrotz ist erstmal der Krieg beendet, der Frieden in welcher Art auch immer geschlossen, geht es natürlich um den Wiederaufbau. Es geht um Infrastruktur, es geht natürlich um alles, was zerstört wurde. Es fängt bei all den Leitungen, bei all den Rohren, was immer so im Boden ist, was durch die, wo eben ja die gesamte Versorgung wieder aufgebaut werden muss, diese Infrastruktur. Wir reden über Strom, wir reden über Straßen, wir reden über alles, was ein Land funktionsfähig macht, was eine Wirtschaft auch funktionsfähig macht. Und dann reden wir noch weiter über Wohnimmobilien. Und diese Struktur bedeutet also, da fließen große, große Gelder rein. Und ja, wer könnte Hauptprofiteur sein? Natürlich derjenige, der da am Verhandlungstisch die Deals einfädelt, nämlich die USA. US-Firmen als Hauptprofiteure, das liegt auf der Hand, ich glaube, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Es liegt auch auf der Hand, dass Europa einen Großteil finanzieren wird. Deutschland ist ja schon kräftig mit dabei, ja, mit den 90 Milliarden zuletzt. So, und das dürfte so weitergehen, aus meiner Sicht wird es auch so weitergehen. Und es ist natürlich die Frage, wer bekommt die Aufträge, da habe ich ein bisschen was zusammengestellt. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich denke, das ist ein Thema, das sehr, sehr, sehr realistisch ist, aus meiner Sicht, und dementsprechend sollten wir da auch definitiv den Blick drauf werfen. Die Idee hier, Frieden ist kein Ende, Frieden ist der Beginn neuer Investitionen, wenn man das Ganze mal dann eben auf den Blickwinkel reduzieren will. Die Auswirkung auf die Aktienindizes für dieses Szenario sind vorstellbar über für den S&P 500 und den Dow Jones, dass hier ja, die Profiteure natürlich für all die Infrastruktur- und Industrieprojekte drin stecken. Da gehen die internationalen Aufträge rein. Ich glaube, das liegt auf der Hand, wenn die USA profitieren, dann eben über die Infrastrukturfirmen. Und da gibt es ja einige, die dann dementsprechend den Hauptteil abbekommen sollten. Ob es dann eben um Substrukturen geht, das ist noch eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht der Faktor, der hier beide Indizes deutlich stärken könnte. Ja, der DAX könnte ebenfalls kurzfristige Entlastung bekommen. Ja, es ist ein bisschen Unsicherheit raus. Der DAX ist ja in den letzten Monaten eher seitwärts gelaufen. Da könnte noch ein bisschen Drive reinkommen. Allerdings hat der DAX ein ganz anderes Problem, nämlich strukturelle Probleme. Und die strukturelle Problem bedeutet im Endeffekt Deutschland an sich. Und darüber werden wir auch noch weiter sprechen. Aber das bleibt natürlich jetzt auch unabhängig von dem Szenario A. Und dann haben wir den SMI, da bleibt ja auch immer noch im Blick. Ja, der SMI sollte weiterhin stabil, eher defensiv verlaufen, weil da natürlich auch eher defensive Werte drin sind. Ja, da sind auch Werte mit da drin, die auch hier entsprechend von dem Szenario profitieren dürfen, aber im Endeffekt weiterhin so wie gehabt eigentlich stabil, ruhig, weniger Hebel in dem Sinne, sondern einfach solide, so wie wir den SMI auch kennen. Ja, heißt also, der Wiederaufbau stärkt eigentlich die Märkte, aber eben nicht alle gleich. Es gibt welche, die sind da gleicher, die sitzen in den USA, und es gibt welche, die profitieren eben nur bedingt. Dann das zweite Szenario, was ich sehr spannend finde und was viele sicherlich gar nicht so im Blick haben, ist China, Taiwan, Japan mit dem Blick USA. China, und das ist Taiwan, ist ein wesentlicher, wichtiger Faktor, ist der Schlüssel der Chipproduktion. Jetzt reden alle über AI, jetzt reden alle über Chips. Wir brauchen alle Chips. Tja, und Taiwan produziert sie. Jetzt nicht alle, aber die meisten, viele. Und das bedeutet, was passiert denn, wenn China jetzt tatsächlich Taiwan angreift und dementsprechend in Taiwan einmarschiert, Taiwan für sich vereinnahmt? Müssen wir sich weiter überlegen, das ist ein Produktionsschock. Ja, also auf einmal brechen nämlich die Lieferketten weg, zumindest mal temporär. Das wäre dementsprechend die Situation bei einer Eskalation. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass einfach Taiwan blockiert wird im Export. Ja, das geht ja auch, wird ja viel mit Schiffen auch exportiert. Kann ja sein, dass die auch blockiert werden. Ja, dann haben wir den Salat sozusagen. Das ist dann der Lieferkettenschock. Das ist etwas, was sicherlich ein Thema sein könnte, gar nicht so unrealistisch, wenn das Ganze eskaliert. Der nächste Schritt ist dann, was sagt Japan dazu? Japan hat definitiv ein Interesse daran, dass Taiwan unabhängig bleibt. Das haben sie auch schon entsprechend bekundet. Über die USA müssen wir da gar nicht erst reden. Die sind da ganz besonders dran interessiert. So, und dann haben wir natürlich die Situation, angenommen, es passieren Kampfhandlungen in Taiwan, dann sind die USA mit dem Standpunkt oder Standort auf Okinawa, und ich habe die Flieger da lang fliegen sehen, ja, die sind da sehr aktiv, eine Stunde von Taiwan entfernt. Das heißt, natürlich werden die in USA strategisch involviert sein. Natürlich werden sie nicht die Füße stillhalten. So, das heißt, wir haben hier ein Szenario, das auf einmal eine ganz andere Taktzahl angeben könnte. Ob es so kommt, wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Es ist auch nicht super wahrscheinlich, aber es ist etwas, wo wir definitiv mal ein Auge drauf haben sollten. Ja, das heißt, wirtschaftlich ist es schon so ein Thema. Ja, da können auch schon kleinere Störungen oder kleinere politische Szenarien reinwirken. Noch brauchen wir nicht mal Kampfhandlungen. Aber das wirtschaftliche Risiko ist groß, das politische Risiko. Ob tatsächlich China diesen Schritt geht, unter dem Gesamtaspekt, das wird sich zeigen. Aber es ist natürlich, wenn es so kommt, dann geht es halt definitiv in die Tech-Werte rein. Ja, und das ist eben auch das Szenario, wo wir uns hier eben auch die Auswirkungen genauer anschauen können für die Nasdaq, die ja nun dementsprechend ganz besonders sensibel darauf reagiert, ja, immer definitionsgemäß durch die Tech-Gewichtung und mit der Nasdaq dann der S&P 500, der direkt auch mit in den Abgrund gezogen wird, zumindest temporär, obwohl er besser diversifiziert ist, aber der Dow Jones wird es jetzt nicht rausreißen, der natürlich durch die Industriewerte, die klassischen Werte, natürlich stabiler sein sollte, aber nichtsdestotrotz, auch hier sind ja einige Tech-Werte drin, ich sage nur Nvidia, und dementsprechend können die natürlich auch den Dow Jones mit belasten, aber eben nicht so massiv wie die Nasdaq. Ja, der DAX könnte in diesem Szenario doppelt anfällig sein. Einmal über den Export nach Asien. Jetzt geht ja nicht der gesamte Export nach Taiwan logischerweise, sondern es geht der Export nach China, es geht der Export nach Japan, es geht der Export in die gesamte Region. Und das könnte natürlich auch kurzfristig betroffen sein. Und natürlich die Industrie. Ja, Industrie braucht Rohstoffe, seltene Erden. Ja, bei einem Konflikt mit China ist das natürlich auch so ein Thema. Ja, da muss man auch sagen, wie könnte es da dann letzten Endes weitergehen? Das gleiche wie sämtliche anderen Dinge. Wir sind in hohem Maße mittlerweile von China abhängig, wenn es um Bauteile geht. Ja, also das heißt, in einem gesamten Konfliktszenario könnte das entsprechende Auswirkungen haben. So, und für die Inflation, was bedeutet das? Angebotsengpässe, also Preisdruck, Inflation rauf. Und das Ganze eben, obwohl es ein schwächeres Wachstum gibt. Also das heißt, im Endeffekt ist die Situation eben so, schwächeres Wachstum. Ja, wir haben, ich meine, das sehen wir ja aktuell, es ist auch in den USA, es ist ja nicht wirklich super rosig. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist nach wie vor positiv und auch relativ hoch, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Aber nichtsdestotrotz sehen wir immer wieder auch gemischte Wirtschaftszahlen, gemischte Kennzahlen. Und dementsprechend beides zusammen könnte dann die Inflation befeuern. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auch und insbesondere in den USA, Europa. Und dann ist der Rest der Welt auch ganz schnell mit betroffen. Schauen wir uns mal weitere Themen an, Geldpolitik und die Wirtschaft. Aus meiner Sicht, und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, die US-Wirtschaft ist momentan robust, hat auch hohe Chancen, robust zu bleiben. Nichtsdestotrotz, die Signale, die wir sehen, wie gesagt, wir haben ja gemischte Signale, wenn es um die Zahlen geht, uneinheitliche Signale, das dürfte sich fortsetzen. Und dementsprechend aus meiner Sicht, und da ist auch, wenn Sie, können Sie auch googeln, ja, da gibt es immer wieder auch die Meinung, dass auch die Fed vorsichtig bleibt. 3% Zinsen, das wäre so ein Bereich 2026 für den Leitzins auf den US-Dollar. Und ich glaube, das könnte man sich dann auch mal entsprechend anschauen. Das bedeutet, dass hier die Zinssenkungsfantasie auch nicht wirklich groß sein dürfte. Ja, wenn wir uns überlegen, wir sind bei 3,5 zu 3,75% aktuell. das ist jetzt nicht so wahnsinnig wie Spielraum. Man muss natürlich auch schauen, wie es der Wirtschaft geht und man muss natürlich auch schauen, wie es der Inflation geht. Das Risiko dabei ist eben genau das, dass das Wachstum schwächer ist. Dann müsste die Fed eher darüber nachdenken, die Zinsen zu senken, ja, um eben die Wirtschaft entsprechend zu stützen. Gleichzeitig aber bei einer Inflation, die weiterhin hartnäckiger bleibt, etwas höher bleibt als erwartet, wiederum aufpassen muss, die Zinsen nicht zu sehr zu senken. Und dementsprechend ist im Endeffekt so das ganze Thema mit den Zinssenkungen mit Vorsicht zu genießen für das kommende Jahr. Das mal so aus meiner Sicht. Und dementsprechend sind Zinssenkungen, wenn sie kommen, nicht unbedingt ein Freifahrtschein dafür, dass jetzt die große Aktienrallye kommt. Denn die Inflation oder das Wachstum, beides muss man da im Auge behalten. Und dementsprechend ist das hier ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Dann geht es weiter mit Europa und Deutschland. Hier sehen wir strukturelle Schwäche. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, das sehen wir schon seit Monaten, beziehungsweise auch seit Jahren. Die Wirtschaft stagniert. Das sehen wir allenthalben, insbesondere Deutschland, die immer mehr, wo wir immer mehr oder weniger an der Rezessionsschwelle sind. Ja, im Endeffekt sind wir noch in der Rezession und das seit Jahren mittlerweile. Hohe Schulden, ja, also brauche ich auch nicht weiter zu vertiefen. Insbesondere in Deutschland. Europa war grundsätzlich, insbesondere Südeuropa, war grundsätzlich schon immer eher mit den Schulden belastet. Jetzt zieht Deutschland mit großen Schritten nach. Politische Unsicherheit heißt im Endeffekt, wir haben es auch in Deutschland gesehen, Regierungen halten nicht mal die gesamte Legislaturperiode. Möglicherweise könnte es auch für die aktuelle gelten, wird sich zeigen. Ja, wir sehen, dass es auch so eine gewisse Lagerbildung gibt, ja, die einen oder die anderen, aber kein Miteinander mehr. Ja, das sehen wir ja auch schon seit Jahren. Dementsprechend hier ist die Unsicherheit einfach da. Wie geht es jetzt einfach weiter? Und natürlich dann die Situation auch entsprechend für Unternehmen. Eine gewisse Unsicherheit, weil jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es irgendetwas Neues an Auflagen, wo Unternehmen jetzt zusätzlich noch drauf zu achten haben. Das macht es unsicher, zumal das gesamte Umfeld auch Investitionen momentan, zumindest so wie ich das beobachte, eher unattraktiv macht. Und dementsprechend ist hier die Frage, wie geht es denn da letzten Endes weiter? Das ist die strukturelle Schwäche. Und das ist eben der Aspekt. Ja, man sitzt in Deutschland, Europa so zwischen den Stühlen. Ja, in den USA geht es eigentlich wieder gut. Ja, wie gesagt, mit den entsprechenden Schwankungen. Über Russland müssen wir uns momentan keine großen Gedanken machen. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. China brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen. Die werden nämlich auch dafür sorgen, dass ihre Wirtschaft weiterläuft. Da werden sie auch ihre Mittel zur Verfügung oder ihre Mittel nutzen, die sie haben. Ja, wo ist dann Deutschland? Wo ist dann Europa? Tja, so ein bisschen außen vor. So sieht es jedenfalls aus. Die Industrie verliert die Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das sehen wir insbesondere in Deutschland. Ja, Stichwort hier Energiepreise, aber auch Lohnkosten, aber auch Bürokratie, aber auch Auflagen, all das. Ja, der DAX, und das betone ich ja immer wieder, verdient international. Ja, natürlich, das Geld wird im Ausland gemacht, aber nichtsdestotrotz sitzen die Zentralen in Deutschland und hier wird eben lokal gebremst. Ja, da kann man einfach sagen, der DAX ist zwar international erfolgreich, nicht wegen, sondern trotz Deutschland. Und das ist offen gesagt eine bittere Pille. Dann geht es um die Einzelaktien. Im Endeffekt, es ist ja nicht die Empfehlung, sich jetzt hier genau diese Aktie anzuschauen. Das ist auch nicht der Aspekt, das ist auch nicht die Idee. Sondern es geht eher darum, diese Szenarien mal so zu spiegeln. Worum geht's? Wiederaufbau und Infrastruktur, das sind sicherlich Themen, die auf dem Tableau landen, und zwar relativ kurzfristig aus meiner Sicht. Industrie und Reinvestitionen, ja, die damit reinlaufen. Stabilität, Qualität, das wird eher so der Faktor sein, wo man raufschaut. Ja, man wird eher mehr Stockpicking betreiben müssen aus meiner Sicht in diesen Szenarien, weil ja doch über die Belastung, möglichen Belastungen zum Beispiel, wenn es um Tech geht, die geopolitischen Risiken in Tech geht, da muss man schon genau hinschauen. Ja. Da muss man vielleicht auch mal schnell sein. Dementsprechend Qualität, vielleicht mal mehr wieder auf die Klassiker gehen, mehr aus dem Dow Jones, weniger aus dem Nasdaq, das könnte so ein Thema sein. Ja, USA im Grundsatz als Investitionsstandort, wenn es um Aktienanlage geht, glaube ich, ist durchaus eine sinnvolle Betrachtung, denn da wird aus meiner Sicht die Musik spielen. Auch weil die Wirtschaft in den USA natürlich gezielt auch gefördert wird seitens der US-Regierung um Donald Trump. Auch das ist, glaube ich, relativ bekannt und greifbar, dass hier dementsprechend mehr gemacht wird. Ja, Make America Great Again ist ja nicht nur ein Wort, das ist ja tatsächlich gelebt. Man mag dazu stehen, wie man will, aber Fakt ist, es wird eben geschaut, dass die Wirtschaft entsprechend vorankommt, weniger gebremst wird. Das ist schon sichtbar und das sollte sich auch so fortsetzen. Wie gesagt, keine Empfehlung, aber natürlich Modelle, um einfach die Szenarien weiter zu erklären. Also für den Wiederaufbau, die Infrastruktur, Heidelberg Materials, hatte ich Ihnen schon mal vorgestellt, sollte definitiv vom Wiederaufbau profitieren. Warum? Weil Heidelberg Materials auch in den USA präsent ist. Ja, so, das ist ja kein rein deutsches Unternehmen, ist kein rein amerikanisches Unternehmen, aber hat natürlich ähnlich wie Siemens, die ich auch mit dabei habe, entsprechende Niederlassungen und amerikanische Firmen mit übernommen. Ja, so, und dementsprechend dürfte der Gesamtkonzern hier durchaus auch profitieren und ins Spiel kommen. Holcim aus der Schweiz besprechen wir sowieso regelmäßig, auch als globaler Baustoffkonzern. In der Schweiz stabil verankert und hier der Aufbau schlägt die Zerstörung, also als Stichwort, glaube ich, auch greifbar, dass hier ein solcher Wert oder ähnliche Werte hier durchaus interessant sein könnten. Dann das Thema Industrie und USA, da habe ich Siemens mal mit rausgewählt. Siemens ist natürlich auch in der Infrastruktur dabei, aber eben auch Energie, Automatisierung. Wenn es in den USA weitergeht, dann ist Siemens natürlich auch mit dabei. Wenn es um staatliche Investitionen geht, durch diese gesamten Felder, Industriefelder, in denen Siemens aktiv ist, dürfte sicherlich einiges bei zusammenkommen. Und dementsprechend ist zwar ein leiser Player, ja, es gibt keine Schlagzeilen, aber es gibt Budgets, ja, weil Siemens im Endeffekt überall mit dabei ist und dementsprechend auch von den Budgets, die es dann geben dürfte, profitieren sollte. Eine Aktie, die wir uns noch nie angeschaut haben, was wir dann jetzt aber auch gleich zum ersten Mal machen, ist Caterpillar. Caterpillar, wichtiger Player für Infrastruktur und Wiederaufbau. Dementsprechend auch durchaus interessant. Ja, Sie wissen es irgendwo, mit irgendwelchen Maschinen muss man ja mal das Geröll wieder wegbringen. Und da ist Caterpillar ja auch durchaus führend. Dementsprechend die Reindustrialisierung, ja, Make America Great Again, ein Thema, aber eben auch Wiederaufbau dürfte durchaus so ein Thema sein. Da könnten Caterpillar oder vergleichbare Aktien durchaus profitieren. Dementsprechend, wenn es hier um Investitionen geht, auch öffentliche Aufträge, dann ist das sicherlich ein guter Hebel da dran. Also, wenn gebaut wird, verdient auch die Industrie. Und die Gefahr der Nasdaq, da habe ich mal Apple mitgebracht, denn klar, Taiwan ist einer und China sind wesentliche Länder, Regionen, wo eben einfach produziert wird. Ja, ich weiß, Apple hat auch, glaube ich, in Vietnam schon was aufgebaut. Nichtsdestotrotz, Apple, auch das nur als Beispiel, ja, da gibt es noch viele andere, ist hochgradig abhängig von den Lieferketten und dementsprechend auch sehr, sehr anfällig für dieses geopolitische Risiko bei dem zweiten Szenario. Und deshalb, auch hier dürfen wir uns mal anschauen, wo wir bei Apple dann stehen. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon fast. Wir können zusammenfassen, was ist das Fazit für 2026 aus meiner Sicht, bitte. Ja? Und ich kann mir vorstellen, 2026 wird hochgradig volatil, ist aber kein Crash. Ja. Es wird große politische Strömungen geben, ja? Es wird große Themen geben, die teilweise durch Frieden oder Kampf bestimmt werden, aber eben auch durch Infrastruktur, durch Wiederaufbau, durch Investitionen in Wirtschaft. Ja, so, das ist eine Geschichte. Das zweite, und deshalb Geopolitik erzeugt Volatilität, Rotation, neue Zyklen. Was heißt Volatilität oder Rotation? Rotation bedeutet auch, dass sich Blöcke verschieben können. Ja, das ist nämlich die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Europa und Russland? Wie geht es weiter mit Russland und China, die sich ja immer weiter annähern, die ja irgendwie schon immer relativ nah waren, aber das ist auch nicht wirklich weiter geworden, sondern eigentlich eher enger geworden. Wie geht es weiter mit den USA und China? Es können Blöcke entstehen, USA und die Verbündeten, wie zum Beispiel Japan in Asien, Russland und China als gigantischer Block, ja, geografisch auch allein schon, und dann irgendwo Europa, so ein bisschen abgeschlagen. Ja, das könnte so ein Szenario sein, dass man sich mal anschauen kann. Ja, klare Gewinner, Infrastruktur, Industrie und alles, was Qualität hat. Ja, was irgendwie auch nicht ganz so anfällig ist von Trends, von Themen, die mal so aufpoppen. Ja, Sie sehen schon, ein Thema könnte sein, überzogene Erwartung, Stichwort AI, Stichwort Tech. Da sind die Erwartungen groß, wie wir wissen, und politische Illusionen. Ja, das könnte zum Beispiel sein, dass man jetzt aufs falsche Pferd setzt, weil man sagt, es gibt den einen oder anderen Verbündeten, es gibt den einen oder anderen Politiker, es gibt die eine oder andere Aussage eines Politikers. Das könnte schnell in die Irre führen, weil die großen Themen sowas dann schnell wieder auch negieren. Ja, und damit können wir es im Endeffekt so zusammenfassen, dass die Aktienmärkte nicht auf Hoffnung laufen, die Warten laufen auf Erwartungen und auf Wahrscheinlichkeiten, und da fließt das Kapital hin. Also Aktienmärkte laufen auf Kapital, nicht auf Hoffnung. Ja, Aktienmärkte hoffen nicht auf Frieden. Aktienmärkte erwarten Frieden, preisen Frieden ein. Da geht dann das Kapital hin, aber nicht auf Hoffnung, sondern auf gewissen Annahmen und Analysen und dementsprechend auch Wahrscheinlichkeiten. Unter dem Aspekt, lass uns erstmal direkt in die Charts reingehen, damit wir mal so ein paar Zonen und Ebenen haben, an denen wir uns dann orientieren können. Ja, und schon sind wir im DAX Future, wie immer der FDAX, wir starten wieder mit dem FDAX, aber Neuerung, wir sind im Monatschart, also Neuerung, weil wir jetzt natürlich jetzt hier mal den großen langfristigen Blick werfen wollen auf den Markt und nicht unbedingt für die nächsten Wochen oder Tage das Ganze betrachten möchten. Ja, was fällt auf? Der DAX ist natürlich seit Jahren, ja, wir sehen es hier, seit 2003 im Aufwärtstrend, Punkt. Ja, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Der wurde ab und an mal in Frage gestellt, aber auch nicht wirklich. Jede Korrektur wurde aufgefangen. Ob es da mal so einen Spike gab, das ist dann nochmal so ein anderes Thema. Ja, aber Sie sehen es, im Großen und Ganzen haben wir hier einen ganz soliden Aufwärtstrend, den wir mit so ein paar Unterstützungs- und Widerstandslinien durchaus haben wir auch mal gut begleiten können. Und dementsprechend, was sehen wir, und das ist ein grundsätzliches Thema, Aktienmärkte gehen wohl offensichtlich doch über den Zeitverlauf nach oben. So, das können wir hier mal an der Stelle festhalten. Was wir auch festhalten können, ist, dass dieser gesamte Trend sich massiv beschleunigt hat seit Ende 2023, Anfang 2024. Da gab es keine Korrekturen über mehrere Monate mehr, da gab es nur noch Korrekturen über mehrere Wochen, die direkt wieder aufgefangen wurden. Was kommt ins Spiel? Der gleitende Durchschnitt 20. Also Sie sehen es, Simple Moving Average, das ist der blaue hier. Simple Moving Average 50 ist der, also das ist der blaue ist der 20er. Der schwarze ist der 50er. Die habe ich so als Orientierung mit drin. Ja, das kann man so ein bisschen sehen. Aus der Idee heraus, dass der Preis dazu tendiert, zu seinem Durchschnitt einhalben Mal zurückzukehren. Wonach es ja auch hier immer wieder mal aussieht. Ja, also welcher auch immer dann gewählt wird. Aber da kann man sich immer ganz gut orientieren. Und ab und an ergibt sich dann auch mal ein gutes Signal. Tja, also seit Ende 23, Anfang 24 beschleunigt sich das Ganze hier im DAX. Wird einfach nur durch Einperiodenkorrekturen mal so aufgefangen. Und seit, naja, was haben wir, Juli diesen Jahres oder 2025, da läuft der DAX seitwärts, aber massiv seitwärts. Sie sehen es, man ist irgendwie von den Kerzenkörpern fast auf gleicher Höhe. Da gibt es mal so Ausschläge nach oben und nach unten, aber alles in allem hier nicht wirklich nennenswert. Und was jetzt hier passiert ist, dass auf Monatsbasis der kleine Durchschnitt 20 hier so langsam ranzieht. Und ein Thema, was man damit so ein bisschen verbinden kann, ist, dass nach einer Konsolidierung der kleine Durchschnitt dann durchaus als Absprungfeld dienen könnte. Wir sehen aber auch, dass der aktuelle Monat, der Dezember, ein anderes Bild gibt. Ja, wir sehen hier einfach die Kerze, die noch nicht korrigiert und es müsste jetzt schon gewaltig im Markt krachen, um hier die Kerze wieder auf das Niveau zu bringen. Ja? Also stellen Sie sich vor, 2,5 Tage, um hier entsprechend so einen oberen Docht zu bauen, das wäre dann schon brutal und dementsprechend, das nehme ich jetzt auch nicht unbedingt an. Ja, wie könnte es hier auf Monatschartbasis weitergehen? Im Endeffekt, es gibt hier zwei Dinge und die kennen Sie auch schon. Die eine ist, wir sehen, es wird nicht brutal abverkauft. Es wird nicht stark abverkauft. Es werden Gewinne mitgenommen. Ja, man spielt sich mal so ein bisschen den Ball hin und her, rechte Tasche, linke Tasche. Aber eine Flucht aus Aktien sieht definitiv anders aus. Ja, dementsprechend, das ist das eine. Das andere ist, es wird aber auch nicht massiv gekauft. Das heißt, man wartet ab. Worauf? Ich kann es Ihnen nicht sagen, worauf man wartet. Ja. Man wartet vielleicht auf neue Impulse aus der Region Ukraine, Russland. Man wartet vielleicht auf weitere Zinssenkungen aus den USA. Man wartet vielleicht auf irgendwelche Signale aus China. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Fakt ist, man wartet. Man will nicht verkaufen, man will aber auch nicht kaufen. Momentan sieht es danach aus, als ob hier der Käufer mehr überwiegt und das macht Mut und Hoffnung, dass wir hier dementsprechend mit dem Bruch des letzten Hochs vom Oktober, wo wir hier bei 24.891 Punkten waren, dass wir mit dem Bruch dann die Chance haben, nach oben auszubrechen, idealerweise nachhaltig, ohne Abverkauf. Ist die Möglichkeit da, dass wir neues Jahres- und Allzeithoch machen? Ja, also die paar Punkte, die sind durchaus noch drin, aber da muss sich wirklich der DAX auch richtig ins Zeug legen. Ja, und idealerweise geht es dann hier sukzessive weiter nach oben. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten für den DAX sind begrenzt. Dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass wir hier einfach nur eine Etage höher laufen. Na, vielleicht gibt es eine Erleichterungsrallye, wenn wir halt das Thema Frieden auf dem Tisch liegen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Seitwärtsbewegung, die wir hier sehen, dann über die nächsten Monate, vielleicht das erste Halbjahr, dann dementsprechend eher eine Stufe höher ist, aber der DAX dann trotzdem weiterhin zäh ist. Gehen wir dazu mal in den Wochenchart. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen mehr das Gesamtbild und wir sehen auch hier, dass der kleine Durchschnitt 50 durchaus eine Relevanz hat, der 20er auch immer mal ins Spiel kommt und wir hier eben kurz vor dem Durchbruch stehen. Wir sehen aber auch, meine Güte, hier haben wir die Woche vom 22. Dezember, ja, die vergangene Woche, die praktisch nicht stattgefunden hat, sie war aber auch sehr kurz. Hier geht es jetzt schon im Future los, ne? Wir sind ja auch hier 3 Uhr nachts, ne? Europäische Zeit. Ja, also so, das heißt, die Tendenz, dass es immer dann nach oben geht, die ist durchaus da. Dementsprechend, wenn hier wirklich nochmal aufs Gas gedrückt wird, dann wäre tatsächlich nochmal hier der Sprung auf das Allzeithoch möglich. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt die Pflicht. Ja, also der DAX hat sich hier in den letzten Wochen durchaus gut behauptet, ja, ist vom 50er nach oben abgeprallt und dann ist es auch okay, wenn er irgendwo hier in dem oberen Bereich dann schließt für das Jahr und dementsprechend für das kommende Jahr einfach ein Stück weiterläuft. Aber ich erwarte jetzt eher ruhigere Bewegungen, nicht wirklich den massiven Anstieg, wie zum Beispiel wir das zuletzt im S&P 500 gesehen haben. Ja, damit gehen wir mal in den SMI. Auch hier den Future, wir sind auch hier im Monatschart und auch hier sehen wir im SMI, dass die Performance in den letzten Monaten durchaus sehr, sehr, sehr beeindruckend ist. Wir sehen auch, dass der SMI etwas volatiler ist. Ja, dieser ganz steile Lauf war jetzt nicht so zu sehen, wie wir ihn zum Beispiel, ja, ich gehe mal einen vor, ja, im S&P 500 hatten oder auch im DAX. Man war hier doch über die letzten Jahre eher verhalten und dementsprechend sind wir auch hier jetzt zwar am Allzeithoch dran, aber Sie sehen es, es hat halt schon gedauert und war jetzt nicht wirklich einfach. Wir sehen aber auch, dass der SMI seit Anbeginn der Zeit eigentlich nur steigt, aber sehr volatil. Sie sehen es, ja, die Hochs, die werden nicht lange gehalten, die werden auch teilweise stark abverkauft, nichtsdestotrotz finden sich immer wieder neue Käufer und wir können auch hier durchaus wichtige Marken und Zonen mal festhalten. Ja, das wäre dann hier zum Beispiel, nehmen wir mal den hier, Ja, der passt dann mehr zu dem Bereich. Ja. Aber Sie sehen es, so richtig stabil halten die Unterstützung und Widerstände nicht. Sie werden schnell mal durchbrochen. Und dementsprechend haben wir hier eher so Zonen und zu guter Letzt können wir uns nochmal auf den Bereich verständigen. So, und dann haben wir eben seit 2021 diese langfristige Seitwärtsbewegung, die eben immer wieder mal so dann am 50er, am Unterstützungsbereich durchbrochen wird. Aber Sie sehen es, wenn man sich das dann mal anschaut, kann man hier durchaus mal einen Einstieg ins Auge fassen. Das ist so ein ETF-Thema zum Beispiel oder ein Einzelwertthema. Da könnte man mal schauen, was sich hier dann Einzelwerten aus- oder anbietet. Und wenn man dann hier irgendwo oben angekommen ist, dann kann man gucken, ob man sich Gewinne mitnimmt und dann eben unten wieder neu einsteigt. Hier muss man natürlich schnell sein. Ja, und jetzt sind wir hier schon auf Allzeithochniveau in diesem Monat im Dezember. Und das macht natürlich Mut zu sagen, es könnte für den SMI auch so weitergehen. Aber auch hier erwarte ich keine explosionsartige Bewegung, sondern gut unterstützt, hier auch durch die doch schwungmäßige Seitwärtsbewegung. Wir haben hier einen Unterstützungsbereich hier schon mal bei rund 11.400, 450 Punkten so in dem Dreh. Und natürlich hier ist der etwas größere Unterstützungsbereich bei rund 10.000 Punkten. So, da sind wir natürlich schon weit weg. Deshalb ist das alles um die 10.000 hier in dem Bereich. Also machen wir ganz genau 11.510 Punkten. Ja, in dem Bereich hier bei 11.500 Punkten, 450 Punkten, da unter dem Tief. Da haben wir einen Bereich, wo man durchaus mit einer Unterstützung dann mal rechnen könnte. Das wäre so ein Stop-Loss-Szenario, wo man dann vielleicht seinen ETF mal kritisch überdenken möchte oder wo man sagt, naja, vielleicht warte ich dann nochmal weiter, bis man dann unten angekommen ist, um vielleicht nochmal nachzulegen. Also das ist eher so ein Investorenthema, ist jetzt weniger ein Trading-Thema, eher so ein mittelfristiges Ding. Nichtsdestotrotz, auf solche Sachen gilt es dann zu achten. Aus meiner Sicht, wie gesagt, der SMI eher ruhiger unterwegs und es wird auch hier durchaus gestützt vom Chart. Es kann durchaus auch zum Fehlausbruch kommen, der uns dann eben nochmal in diesen Bereich reinbringen könnte. Das wäre dann mit dem kleinen Durchschnitt 50 entsprechend zu kombinieren und dann wäre dann dementsprechend der Ausbruch etwas später. Und dann könnte man den Stop-Loss auf ein höheres Niveau setzen, was dann vielleicht auch ganz interessant wäre. Ja, dementsprechend rund um diesen Ausbruchsbereich gilt es erstmal eine gewisse Vorsicht zu wahren, um zu sehen, ob das nicht ein Fehlausbruch ist, der dann nochmal abverkauft werden könnte und idealerweise am Gleitedurchschnitt 50 spätestens stoppt, um dann von dort aus nochmal weiterzulaufen. Auch hier der Blick in den Wochenchart, der das Ganze hoffentlich auch nochmal weiter aufbricht. Ja, wir sehen auch hier steil in den letzten Wochen, auch hier gute Unterstützung. Und dann könnte man nämlich über den Wochenchart dann gehen und sagen, wir gehen mal hier auf das letzte Tief als Unterstützung. Das wollte ich nicht, ich wollte den hier. Wir gehen auf das letzte Tief als Unterstützung im Wochenchart. Dann hätten wir hier die 12.109, da muss man ja nicht ganz so eng dran sein. Das wäre so ein Aspekt, den man hier mit reinnehmen könnte, wenn man dann entsprechend auf den Ausbruch hier dann gehen möchte, um dann von weiter idealerweise weiter steigenden Preisen zu profitieren. Dann geht es in den S&P 500 und auch hier sind wir im Monatschart und auch hier sehen wir, wie steil der S&P seit 2009 letztendlich gelaufen ist. Ja, alles, was hier schon als Rallye irgendwie klassifiziert wurde, wird eigentlich durch die Rallye in den letzten 2-3 Jahren vollkommen in den Schatten gestellt. Gerade das, was jetzt hier mit dem Ausbruch über das Hoch bei rund 4.750 Punkte gelungen ist, ist schon mal eine echte Ansage. Hier sehen wir den April, ja, da haben wir ja den Liberation Day mit dabei, auch ganz schön zu sehen, Thema Unterstützung und Widerstand, ja, dass diese Niveaus dann offensichtlich doch eine gewisse Relevanz haben, selbst wenn sie schon ein paar Jahre alt sind. Ja, das sehen wir hier. Ja, wer hier irgendwie durch irgendeinen Zufall noch ein Limit liegen hatte, hat sich hier gefreut. Ja, der hat günstigst eingekauft und hat deutlich einen Profit gemacht, aber das muss man auch erstmal schaffen. Ja, dementsprechend, ja, solche Marken kann man immer mal im Auge behalten, insbesondere dann, wenn Panik ausbricht. Ja, und das ist einfach so der Aspekt, und das eigentlich auch mal stellvertretend hier für die anderen Märkte, auch für unsere Szenarien. Ja, es, wenn irgendwo Unruhe aufkommt, die Frage ist, bis wohin könnte denn so ein Markt fallen? Und da fallen zuallererst mal diese wichtigen Linien ins Auge. Die muss man sich dann im Chart markieren, um eben zu schauen, wo könnte es dann hingehen. Ja, wo könnte der S&P 500 zum Beispiel stoppen? Das ist jetzt kein Szenario, das ist einfach nur die Betrachtungsweise, was gucke ich mir denn an, wenn es rappelt? Ja, genau diese Ebenen. So, und dann muss ich eben schauen, ist hier was zu holen? Ist hier was? Sehe ich hier eine Umkehrung? Sehe ich hier eine Umkehrung? Und wenn ich eine Umkehrung sehe, was mache ich dann? Ja, investiere ich? Suche ich mir Einzelwerte raus? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier an der Stelle. So, was bedeutet das jetzt also hier für den S&P 500 unter den Szenarien? Nehmen wir mal das erste Szenario, nämlich Ukraine, Russland. Der S&P 500 ist schon gut gelaufen. Ja, da müssen wir jetzt hier gar nicht wirklich lange rumfantasieren. Wir sind weit entfernt vom kleinen Durchschnitt 20, wir sind noch viel weiter entfernt vom kleinen Durchschnitt 50. Wir sehen aber auch, dass beide regelmäßig immer auch mal angelaufen werden. Das heißt, das muss man immer im Auge behalten. Entweder der S&P 500 bleibt ein bisschen stehen, dann könnte der 20er dann hinterherlaufen, dann könnte man sich dann irgendwo treffen und der S&P läuft abgekühlt dann wieder weiter nach oben. Das wäre die eine Sichtweise, das wäre so dieses Szenario ohne Spike, ja, wobei der Spike natürlich deinen Durchschnitt dann nach oben gezogen hat. Nichtsdestotrotz, der Spike hier, nehmen wir den mal raus, das ist hier dieses Stehenbleiben. Ja, das wäre so die Situation. Aber auch so ein Spike kann durchaus sein. Eine Nachricht, die hier gegen das Narrativ läuft. Eine Fragestellung, die nicht ganz so schlüssig ist und der Spike ist da. Die Chance, dass der Spike aufgefangen wird, dass so ein schneller Abverkauf stattfindet, der sofort wieder aufgefangen wird, ist momentan noch sehr hoch, einfach weil die Märkte weiterhin positiv sind und offen gesagt die Szenarien auch positiv laufen. Denn ich sage es nochmal ganz deutlich, das Szenario mit Taiwan und China, es ist durchaus greifbar, aber es ist nach wie vor nicht wirklich wahrscheinlich. Es sind politische Themen, die da laufen. Es ist natürlich so ein bisschen Kräftemessen momentan, aber am Ende ist niemand von denen wirklich interessiert, entsprechend hier wirklich ins Handeln zu kommen. Taiwan bleibt umstritten. Ja, nicht jedes Land hat zum Beispiel Taiwan auch anerkannt als Land, muss man auch sagen, als eigenständigen Staat. Ja, das bleibt umstritten. Das heißt aber noch lange nicht, dass dementsprechend hier wirklich Kampfhandlungen kommen. Und es könnte zum Beispiel so sein, wenn es da mal nach Eskalation aussieht, dass der S&P 500 getrieben durch die Nasdaq hier reagiert. Da muss man dann entsprechend darauf achten, ob es nicht einen Bereich gibt, wo man sagt, okay, jetzt wage ich den Einstieg. Denn ich verweise hier nochmal auf, was haben wir es denn, 2020, ja, der Pandemic Crash. Sowas sind im Endeffekt, und das haben wir gesehen, das sind Lifetime Opportunities. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Ja, dann gab es ja nochmal eine 2022 und seitdem, ja, sitzt man eben da und hofft auf die nächste Korrektur. Ja, das ist die Situation und was heißt es mit Lifetime Opportunities? Man muss im Endeffekt dann auch ein klares Szenario vor Augen haben. Wenn der Markt zusammen sagt, was ist dann für mich interessant zu kaufen und wo bekomme ich das Geld her? Das heißt also, Verluste dann vielleicht doch rechtzeitig in Kauf nehmen, um weiterhin liquide zu sein. Das ist der Aspekt dabei. Aber da sehen und hören wir uns ja über den Zeitverlauf noch. Nichtsdestotrotz, das ist so das Szenario für den S&P 500. Das heißt, selbst wenn es zum Spike kommt, aus meiner Sicht sollte der erstmal halten oder aufgefangen werden, zumindest beim ersten Mal. Und dann muss man eben sehen, ob hier entsprechend die Kraft reicht. Ja, so. Und so ein Spike könnte dann zum Beispiel bei 6.150, 6.000, 6.200, irgendwo so in dem Dreh schon mal halten, je nachdem, wann sowas kommt und wie lange das dann, ja, also wann es kommt und von welchem Niveau aus. Gehen wir mal in die Woche da rein. Im Endeffekt, im Wochenchart sind wir über den kleinen Durchschnitt 20 hier schon ganz gut, ich will nicht sagen abgesichert, aber wir haben eine ganz gute Unterstützung. Sie sehen es, zuletzt wurden wir hier in der Woche vom 17. November mit dem kleinen Durchschnitt verbunden und seitdem geht es wieder hoch. Wir sind auf Allzeithochniveau in der vergangenen Woche gelandet. Auch das ist spannend und dementsprechend aus meiner Sicht darf es auch gerne so weitergehen. Ich gehe nochmal hier in das Szenario rein, aus dem Monats- in Wochenchart rein. Aus meiner Sicht kann es durchaus hier so weitergehen, dass der gleitende Durchschnitt 20 weiterhin ein Thema ist, aber der S&P 500 sich mit Schwüngen weiterhin nach oben arbeitet. Ich sehe jetzt nicht wirklich aus dem Chart heraus den Bedarf einer heftigen Korrektur, einfach weil der Durchschnittspreis ja doch immer nachgezogen wird und auch dementsprechend immer wieder auch Unterstützungs- und dementsprechende Widerstandsbereiche gebildet werden, durch die der S&P 500 sich dann erstmal durcharbeiten darf und was er ja auch tut, wie wir hier sehen. Ja, also dementsprechend, das sind so die Szenarien, die 6.500, 550, 600, ja, je nachdem, wie eng man das Ganze so setzen möchte. Das wären so die Marken, die man mal so als Stop-Loss hier mit reinnehmen könnte und als wirklich wichtiges Niveau, das fällt auch was unterscheiden kann, wären die 6.100, 150, 6.200, je nachdem, wie eng man da dran sein will, da sollte man dann auch drauf achten. Das sind für mich so die Marken für die nächsten Monate. Das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal wichtig zu beachten. Sollte der S&P 500 durch einen externen Schock auf die 6.200 fallen, dann könnte man schon mal schauen, ob es sich lohnt, einen Wiedereinstieg dann in Erwägung zu ziehen. Aber auch natürlich nicht all in, sondern dann dementsprechend dosiert. Und auch mit dem Wissen, dass es durchaus dann nochmal runtergehen könnte. Aber soweit sieht es noch nicht aus. Das sind Ideen, das sind einfach erstmal so Handlungsideen, damit man hier entsprechend auch mental vorbereitet ist. Aber momentan für mich ist der S&P 500 weiter positiv und das spricht auch zum Jahresanfang und auch fürs erste Quartal jetzt nichts gegen. Dann geht es direkt in die Nasdaq rein, noch steiler, gleiche Situation, auch hier der 50er spannt im Monatschart, ja, Sie sehen es, ja, da kann man durchaus auch was mit anfangen und wir sehen auch hier, wir sind weit entfernt im Monatschart vom kleinen Durchschnitt 50 mittlerweile, vom kleinen Durchschnitt 20, wir sind noch nicht auf dem Allzeithoch, ja, da sehen wir also auch, wer das Allzeithoch gemacht hat, nämlich nicht die Nasdaq, für den S&P 500, sondern sind es wohl die Industriewerte. Wir sehen ja das Szenario, ein mögliches Szenario der ignorierten Kerze, das kann dann auch ganz spannend sein und dementsprechend könnte man sich dann hier über den Monatschart von solchen Dingen, ja, von der Ausbruchsbewegung entsprechend was versprechen. Das muss jetzt nicht super rapide gehen, das muss auch nicht mit super Momentum sein, es kann auch durchaus sein, dass der Nasdaq insbesondere jetzt gerade am Jahresanfang weiterhin etwas zögerlicher ist und dementsprechend der 20er die Gelegenheit bekommt, einfach ein Stück weit nachzuziehen. Nichtsdestotrotz, auch hier sehe ich nicht unbedingt das Risiko, dass hier die Nasdaq in sich zusammenfällt. Insbesondere, wenn man auf den Wochenchart schaut, sehen wir auch hier, dass wir doch immer wieder mal am kleinen Durchschnitt angekommen sind, was durchaus wichtig ist. Und vor allen Dingen auch immer wieder mal Unterstützungs- und Widerstandsbereiche uns hier zusammengebaut haben. Ja, das haben wir. So, und dementsprechend bieten die auch erstmal Halt. Tja, jetzt sehen wir mal dieses Szenario mit dem externen Schock. Das bedeutet im Endeffekt, gehen wir wieder in den Monatschart, ja, sollte das tatsächlich eintreten, Thema Taiwan, dann sollte die Nasdaq definitionsgemäß am meisten darunter leiden. Dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, den Spike mindestens mal auf die 22.600, 500 zu sehen. Ja, das wäre aber noch milde, offen gesagt. Ja, das wäre eigentlich nur eine normale Korrektur. Wenn es wirklich schlecht läuft in so einem Schock, dann sollte man sich mal das ganze Thema rund um, sagen wir, knapp 17.000 Punkte, in dem Bereich fängt es dann an. Ja, das könnte man sich da mal anschauen. Das wäre so der Bereich, wenn es zu einem Schock kommt, ein kurzfristiger Schock, wo der Markt dann sagt, nee, so schlimm war es jetzt doch nicht, dann wäre das hier sicherlich ein Sweet Spot, ja, um eben sich mittelfristig zu positionieren. Ja, was bist du jetzt? So. Ja, das wäre so ein Sweet Spot, um sich mittelfristig zu positionieren, vielleicht sogar langfristig. Aus meiner Sicht wäre das sehr interessant, aber auch da hören wir uns noch. Nur so viel sei schon mal gesagt. Es ist möglich, dass es so ein Event gibt. Ob es ihn gibt, wann es ihn gibt, das wird sich zeigen, aber möglich ist es durchaus. Dementsprechend sollten wir hier auch innerlich schon mal vorbereitet sein. Damit geht es direkt weiter in den Dow Jones und hier sehen wir den Treiber. Der Dow Jones ist es nämlich gewesen, der den S&P 500 auf Rekordniveau gebracht hat. Der Dow Jones selbst ist auch auf Rekordniveau. Und ich finde es halt spannend, weil der Dow Jones lange Zeit eigentlich abgehängt wurde von der Nasdaq. Klar, AI hat halt nicht im Dow Jones stattgefunden. Da wurde nur die Energie geliefert für AI, aber eben nicht das große Thema und die Fantasie. Und das ist das, was ich auch schon am Anfang sagte, dass Qualität Fantasie schlagen kann. Und das wäre so ein Beispiel, um sich hier halt entsprechend auch mit dem Dow Jones und den darin befindlichen Werten auch näher auseinanderzusetzen. Wir sehen aber auch hier einen schönen Aufwärtstrend, unbestritten, natürlich immer mal getestet, auch mal mit Spikes durchbrochen, aber wir sehen den 50er, sehr relevant im Monatsstart, wir sehen den 20er, wenn es ein bisschen zügiger läuft, bis Momentum reinkommt, dann könnte der 20er auch interessant sein, sehen wir immer wieder. Ja, und jetzt zuletzt steiler Anstieg, ja, und da wir immer wieder Korrekturen gesehen haben, werden wir auch hier eine Korrektur sehen, idealerweise bis in den Bereich von rund knapp 46.000, 45.000, 300, 500, sowas in dem Dreh. Also irgendwie so mit dem kleinen Durchschnitt 20 verbunden. Das wäre gesund. Das wäre so ein Thema, dass man sich dann mal auch weiter anschauen kann, wann es kommt. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Die Möglichkeit besteht natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so kommt. Aber ob das jetzt direkt im Januar passiert, eher fraglich. Aber so im Laufe, gegen Ende des ersten Quartals, wäre das eine Möglichkeit, die man hier mal ins Auge fassen kann, dass der Dow Jones, aber fairerweise auch natürlich die Nasdaq mal kurz abtauchen, um eben einfach so ein bisschen Spannung wieder abzubauen und auch ihren Schwüngen, die ja immer mit dabei sind, auch dann entsprechend Raum zu geben. Und da fehlt hier was. Ich glaube, das liegt auf der Hand und dementsprechend sollte man sich das auch immer wieder mal bewusst machen. Ja, der Blick in den Wochenchart gibt hier nochmal ein bisschen mehr Klarheit, vor allen Dingen über den Unterstützungs- und Widerstandsbereich. Ja, hier an der Stelle für uns erstmal wichtig die Unterstützung. Da fällt zunächst mal der ganze Bereich rund um 45.000 Punkte auf. Das können 45.500 sein, 45.000 glatt, aber so in dem Bereich. Das ist so der Bereich, auf den es dann zu achten gilt. Und Sie sehen es, da kommt meine Skizze auch wieder ran. Ja, damit ist hier auch genug gesagt für den Grobausblick. Ja, und damit gehen wir in die Einzelwerte. Ich habe Ihnen mal die Siemens hier mitgebracht, wie gesagt, aus dem DAX. Und Sie sehen, Siemens ist auch gut gelaufen, aber man brauchte schon mal ein dickes Fell hier im April. Ja, und man sah sich dann hier vom Höchststand im März, ja, von rund 200, sagen wir, rund 245 Euro, dann ein Monat später auf 162 Euro, jetzt mal gerundet beides, runterkrachen, nur um sich dann wieder ein paar Monate später wieder auf Höchststand zu sehen. Das ist nichts für schwache Nerven, aber wir sehen es auch hier, Unterstützung und Widerstand ist schon wichtig, sich das Konzept mal ein bisschen zu Gemüte zu führen. Ja, denn wer hier so seine Linien hat, ja, der kann jetzt nicht vielleicht ruhiger schlafen. Ja, es ist hier sicherlich emotional nicht einfach, aber der hat zumindest mal so seine Szenarien vor Augen und das ist wichtig. Tja, Siemens, wie gesagt, gut gelaufen, hat auch noch weiterhin das Potenzial, gut zu laufen. Das hängt natürlich von der Gesamtlage ab. Jetzt haben wir über Infrastruktur gesprochen, jetzt haben wir über staatliche Budgets gesprochen, jetzt haben wir über Investitionen in den USA, in die Wirtschaft gesprochen. So. Und da ist natürlich Siemens ein Name, den man durchaus nennen kann. Heißt also, dass es hier auch weiterhin durchaus positiv verlaufen sollte. Mit Korrekturen darf gerechnet werden. Wir sehen es hier am 20er. Der spielt aber auch offensichtlich eine Rolle. Und offen gesagt, bei einer so steilen Bewegung ist der 20er ein guter Anlaufpunkt. Aber er wird auch nicht ewig halten. Und dann kommt der 50er ins Spiel. Ja, das sehen wir hier immer wieder, dass der 50er doch mal nicht nur berührt, sondern auch mal durchbrochen wurde, aber doch eine gewisse Orientierung gab. Ja, und dementsprechend, dass wir uns richtig verstehen, für mich sind die Durchschnitte Orientierung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auch hier der schnelle Blick in den Wochenchart. Hier sehen wir den 50er in Action. Ja, der spielt hier eine Rolle, gerade zuletzt. Der 20er, wenn es eben hier so ein bisschen sehr seitlich und zäh nach oben läuft. Hier wird man schon so ein bisschen über die Geduld strapaziert. Dementsprechend ist aus meiner Sicht jetzt erstmal wichtig, der Ausbruch muss kommen. Und bis dato kann es durchaus sein, dass wir nochmal zurücklaufen, um dann uns immer weiter hochzuschieben. Tja, Heidelberg, ja, was soll ich sagen? Heidelberg Materials. Ich hatte Ihnen das ja schon mal vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war mit diesem Szenario. Ich glaube, als es mit den ersten Gesprächen so losging, sei es drum, egal wann es war, der Einstieg wäre erfolgreich gewesen. Das lässt sich hier schon mal so sagen. Denn wir sind hier auf Höchststand bei Heidelberg Zement. Der kleine Durchschnitt 20 auf Monatsbasis weit entfernt, noch viel weiter entfernt der 50er. Und das lässt natürlich ein gewisses Korrekturpotenzial erahnen. Aber mit dem Korrekturpotenzial verbunden ist auch der Bereich Unterstützung und Widerstand. Und jetzt haben wir hier zunächst mal den Bereich um die 184 Euro. Das wäre so ein Bereich, den man sich hier anschauen kann. Das ist erstmal wichtig. Da könnte und dürfte Heidelberg auch abprallen. Erstmal, wenn es zur Korrektur kommt. Jetzt kommt natürlich der Punkt, ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, Heidelberg ist für mich so ein Thema, will man dann wirklich hier oben noch einkaufen zum Höchststand? Wahrscheinlich nicht mit der vollen Position. Aus meiner Sicht ist es natürlich immer eher sinnvoll, eine Korrektur abzuwarten und dann wäre so der Bereich um 185 Euro mal anzuschauen. Und dann haben wir das Problem, viel mehr Möglichkeiten mit Unterstützung haben wir dann nicht mehr. Dann kann man sich hier noch das hier mal so ein bisschen konstruieren bei rund 170 Euro. Aber danach wird es schon eng, zumindest auf Monatsbasis, auf Wochenbasis haben wir dann noch eine Reihe an Unterstützung, die dann ins Spiel kommen, nämlich der Bereich um 136. Aber dass es tatsächlich mal so weit kommen sollte, das halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich. Für mich ist tatsächlich der Bereich um 185, 180 Euro am relevantesten aus heutiger Sicht. Und wenn man dann sagt, okay, das Thema Infrastruktur, das Thema Wiederaufbau, das könnte für mich interessant sein, dann wäre das so der Bereich, der durchaus interessant wäre anzuschauen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich steige direkt ein, okay, muss man natürlich dann für sich entscheiden, aber dann ist eher die Idee, einen schrittweisen Einstieg zu wählen, um, klar, man ist dann dabei, aber man ist bei der Korrektur dabei und das will man vielleicht nicht unbedingt mit der vollen Positionsgröße, sondern dann will man vielleicht etwas zurückhalten, um weiter einsteigen zu können, wenn es wieder etwas günstiger wird. Ähnliches gilt im Endeffekt auch für Holcim. Auch hier sind wir immer wieder mal drauf zu sprechen gekommen. Gleiche Situation im Endeffekt, April, der Spike nach unten, wurde sofort wieder aufgekauft und seitdem läuft die Rakete to the moon förmlich. Ja. Und wenn wir das ein bisschen stauchen, wird es schon fast unheimlich. Ja, wir sehen, Holcim kann auch anders, kann das Gleiche nämlich auch in die andere Richtung. Es ist zwar schon ein bisschen her, nichtsdestotrotz durchaus relevant. Und dementsprechend muss man hier natürlich auch schauen. Tja, wo haben wir jetzt Unterstützungspunkte? Das Einzige, was mir hier jetzt noch so auffällt, ist der Bereich um rund, muss ein bisschen näher rangehen, 60 Franken. 60 Franken ist hier so das Thema. Wir sind bei 77. Das wäre natürlich schon ein gravierender Absturz. Jetzt ist die Frage, warum sollte der kommen? Tja, die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten, weil es unwahrscheinlich ist momentan, dass dieser Absturz kommt. Deshalb gehen wir direkt mal in den Wochenchart rein. Und hier kommt der nächste Bereich zum Tragen und da liegen wir bei rund 70 Franken, 69 Franken, 70 Franken, so in dem Dreh. Und das wäre momentan der Bereich, wo ich denke, ja, wenn Holcim korrigiert, dann wäre das der Bereich, wo man dann durchaus mal hinschauen sollte. Dieser Bereich ist möglich. Da kann man dann überlegen, ob man an der Holcim-Story weiterhin teilhaben möchte oder überhaupt teilhaben möchte. Oder ob man dann abwartet, ob Holcim nicht tatsächlich nochmal weiter runterfällt. Aber wie gesagt, da muss schon einiges passieren, um Holcim wieder darunter zu bringen. Fakt ist, der Markt ist deutlich überkauft, die Korrektur ist hinfällig. Ob es überfällig ist, ob wir jetzt eigentlich diese Korrektur zeitlich oder preislich bekommen, das entscheidet dann der Markt. Das gilt es dann nur zu beobachten und entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, aber das wäre so ein Szenario, das wäre so eine leichte Korrektur. Ja, dann könnte man sich überlegen, ob es dann so zeitlich so weitergeht, bis konsolidiert, um dann weiter nach oben durchzubrechen. Ja, aber das wäre so das Szenario, wenn man sich mit Holcim beschäftigen möchte. Ja, dann zum allerersten Mal Caterpillar, Cat. Ja, wir alle kennen die Schuhe zum Beispiel, gibt es ja, oder gibt auch Mode, Marken, Mode, Kleidung, wie auch immer. Aber eben auch die großen fetten Baumaschinen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es die gleiche Firma ist oder nur eine Lizenz. Egal. Für uns wichtig ist der Chart. Auch hier schön der April. Ja, der April hat wirklich ernsthaft, wenn man sich das anschaut und sich mal so ein bisschen von der Panik befreit hat, ernsthaft gute Chancen durch die Bank weg geliefert und eigentlich auch für die Chartbücher viele schöne Formationen und Kerzen und viele Beispiele geliefert. Ich sage nur Unterstützung und Widerstand, was hier dann immer wieder mit reingekommen ist. Ja, da könnte man einiges hier so mit rausbauen. Dann hier so die Idee eines Hammers, nicht ganz perfekt, passt aber alles in allem. Dann haben wir die ignorierte Kerze, komme ich auch immer wieder drauf zu sprechen, Durchbruch, Retest, ignorierte Kerze und Vollgas nach oben. Ja, und jetzt aktuell kommen wir nach unten. Und das ist natürlich so der Moment, wo sich Caterpillar wieder nach unten bewegen könnte. Jetzt ist die Frage, wie weit? Naja, der nächste Unterstützungsbereich wäre dann halt, na gut, fairerweise das Tief der roten Kerze oder dann hier tief hoch, na, Schluss, Eröffnungskurs der Vormonate. Heißt also, dann hätten wir hier halt entsprechend Unterstützungsbereiche aus den niedrigeren Zeitfenstern, nämlich hier aus der Woche. Ja, da sehen wir, das ist diese eine ignorierte Kerze. Das wäre so der Bereich, auf den man mal schauen kann. Ansonsten wäre dann tatsächlich alles zwischen, also der Bereich um rund 445, 450 Dollar so ein Thema. Also Caterpillar, wer sich dafür interessiert, wer sagt, okay, ich setze mal auf die großen Maschinen, ja, hat die Möglichkeit hier runterzufallen auf rund 530, 34, 40 Dollar mit der Option, wenn es wirklich mal übel läuft, ist die Frage, warum sollte es das tun, in den Bereich von 500 Dollar vorzustoßen. Aktuell betrachtet wäre das allerdings auch schon so ein Bereich, wo man durchaus mal genauer hinschauen könnte, mit der Überlegung, sich hier bei Caterpillar entsprechend zu beteiligen. Wenn man eben dieses Szenario Aufbau, Infrastruktur, Industrie sieht, dann natürlich muss Caterpillar auch entsprechend den Schutt für Neubauten in den USA zusammenkehren. Ich übertreibe mal, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Dementsprechend könnte hier Caterpillar durchaus profitieren. Ja, und zu guter Letzt Apple, alter Klassiker, alter Bekannter, ist ja immer mit dabei. Jetzt hier so mal als Szenario, wie könnte die Geschichte aussehen, wenn der Schock kommt? Denn Apple ist ja nur stellvertretend dafür zu sehen, was eigentlich passieren könnte, wenn es tatsächlich zum Konflikt um Taiwan kommt, also zur Verstärkung dieses Konflikts. Dann sehen wir sehr schnell aus meiner Sicht den ganzen Bereich rund um 200 Dollar wieder. Ja, denn das ist das, wo wir dann dementsprechend landen könnten. Hier diesen letzten Ausbruchsbereich um die 250 Dollar, den sehe ich eher brechen, der ist zu nah dran, ja, das wäre dann so ein Thema. Und das wäre dann etwas, wo wir bei Apple dann genauer hinschauen könnten. Und dann hätten wir den gesamten Bereich, den wir eigentlich ja das gesamte Jahr 2025 umkämpft haben, mühsam ausgebrochen sind zuletzt im Herbst, wären wir wieder da. Das ist ein durchaus realistisches Szenario, dementsprechend. Ich wäre jetzt bei Apple nicht übervorsichtig, dazu gibt es auch keinen Grund, aber ich wäre aufmerksam. Und dementsprechend, wir sind hier bei Apple hochgradig verletzbar, weil der Ausbruch auf die neuen Hochs noch nicht so wirklich weit her ist und dementsprechend auch dieser gesamte Bereich um den Ausbruchspunkt nicht wirklich getestet wurde, also überhaupt nicht getestet wurde, wie wir sehen. wir aktuell hier im laufenden Monat auch schon in die Korrektur gehen. Gleicher Ansatz hier auch nochmal im Wochenchart. Ja, wir sehen auch hier so ein ähnliches Szenario wie ein Evening Star. Dementsprechend ist allein schon hier ohne externen Schock die Frage, ob wir hier nicht so langsam in die Korrektur reingehen, mit Ziel dann rund $260, also in dem Bereich. Das könnte man sich hier so als normales Korrekturziel annehmen. Ja, aber eben, wenn es wirklich rappeln sollte, dann sehen wir den gesamten Bereich, den wir eigentlich schon seit dem gesamten Jahr sehen, den sehen wir dann auch wieder. Idealerweise bleibt es dann aber auch dabei. Es wäre jetzt nicht super dramatisch. Wir können dann auch davon ausgehen, dass Apple entsprechend reagiert und vielleicht Produktion versucht umzulagern, aber es wird dauern. Und dementsprechend könnte sich dann diese gesamte Bewegung ja in der Spanne vom letzten Jahr oder von 2025 so zwischen, sagen wir mal, rund $250 und irgendwie mit 180, $200, das Gleiche könnte sich dann wiederholen. Sollte es tiefer gehen, dann wäre auf einen Spike zu achten. Das könnte dann extrem interessant sein, wenn man weiterhin an Apple glaubt und glauben möchte. Das wäre dann wirklich sehr interessant. Sollte es diesen Spike geben, dann ist hier weniger von Panik auszugehen, sondern dann heißt es kühlen Kopf bewahren und sich wirklich genau überlegen, macht der Einstieg Sinn und was ist man bereit, eben auch hier sozusagen ins Risiko zu stellen. Ja, damit haben wir den Jahresausblick. Wir sind deutlich über der gewohnten halben Stunde, aber das auch aus gutem Grund. Ich hoffe, Sie können sich ein bisschen was mitnehmen. Schauen wir mal, wie es kommt. Hoffen wir auf die ersten oder auf jeden Fall zuallererst mal auf Frieden. Ja, nicht nur für die Ukraine, sondern für alle beteiligten Länder. Ja, denn der Krieg, wie gesagt, hat noch nie jemand wirklich weitergebracht. Schon gar nicht die beteiligten Menschen. Und unter dem Aspekt sollen wir das auch sehen. Die Szenarien, die gilt es zu beobachten. Das sind Prozesse. Ja, das sind viele, viele, viele Nachrichten, die wir hören. Das sind viele Gespräche, die geführt werden. Und nicht alles führt zum Ergebnis, ja, zwangsläufig. Und dementsprechend heißt es auch hier nicht überreagieren, sondern eben ganz bewusst einordnen. Dementsprechend auch hier der Aspekt, charttechnisch das Ganze zu betrachten, von der langfristigen Form her, dass man wirklich sieht, was sind die Marken, die wirklich entscheidend sind. Und wir haben es gesehen, es gibt sie, die Lifetime Opportunities, es gibt sie, die Einstiege. Aber man muss sich vorher, und das ist der wichtige Punkt, mental darauf vorbereitet haben, damit man nachher, wenn es soweit ist, die Panik ein Stück weit zur Seite schieben kann und wieder rational in den entsprechenden, dann positiven Szenarien als Investor denken kann. Das ist der Aspekt dabei. Dementsprechend Ihnen erstmal jetzt eine wunderbare, jetzt nicht Weihnachten, das haben wir hinter uns, sondern einen wunderbaren Jahreswechsel, ja, eine grandiose Silvesterfeier oder einen ruhigen Abend, ja, Ihre Wahl. Und kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns dann relativ zeitnah wieder. Und bitte erwarten Sie nicht von mir am 1. Januar Fast and Forex. Das werde ich dann ja etwas später machen oder früher. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich es dann am Mittwoch. Ja, dass wir da noch mal ein bisschen locker drüber sprechen. Aber nein, ich werde nicht am 1. Januar Fast and Forex anbieten. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und wahrscheinlich werden Sie es auch nicht abfragen. In dem Sinne, Ihnen alles Gute, bis zum neuen Jahr, Ihr Wieland Arlt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.